can whip your lovin' on me.
That's right,
whip your lovin' on me.
Du musst dir das so vorstellen, in dem Raum sind Millionen.
Ist doch schon krass, wenn deine erste Erinnerung überhaupt in deinem Leben eine Erinnerung an den Kriegsbeginn ist.
Und zwar habe ich mich zu einer bestimmten Uhrzeit jeden Tag sehr deutsch gefühlt.
War die Uhrzeit ungefähr 18 Uhr?
Daher habe ich ja schon erzählt.
Die Das Ding Podcasts.
Wann immer ihr wollt in der ARD Audiothek. Und jetzt im Radio.
Hallo Leute, willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, Adaptivbrüder, Folge Nummer 7, 8, 9, ich weiß es nicht.
Wehe, du ziehst das jetzt 50 Minuten lang durch, dann bin ich richtig
Leute,
sauer.
Leute, ich habe einen schlechten Tag heute.
Bro, es ist morgen, sei doch positiv, der Tag wird wunderbar.
Wunderbar, wunderbar,
ja,
wunderbar.
Auf jeden Fall, Freunde des Deep Talks, heute haben wir ein sehr deepes Thema, und zwar Liebeskummer. Und ich glaube, wir haben beide so einige Geschichten dazu in unserem Leben erlebt, die uns sehr geprägt haben.
Wie redest du?
Ich habe jetzt gerade meine Erzählerstimme aktiviert.
Ah, okay.
Und ja, vorab, Hannes.
Das ist ein bisschen sexuell auch. Irgendwie.
Warum bist du so müde? Was hast du dieses Wochenende gemacht?
Also Leute, warum bin ich so müde? Fangen wir von vorne an. Also die letzte Zeit ist so ultra stressig bei uns. Das ist so eigentlich Endlevel-Stress, dadurch, dass wir jetzt auch unsere App rausgebracht haben und den Podcast und die Kooperation und TikTok, und wir haben jetzt einen Diss-Track gegen die Mädels rausgebracht diese Woche. Das dürften wir euch nicht erzählen, aber das ist, finde ich, eigentlich echt eine witzige Aktion.
Ja.
Wir haben einen Diss-Track geschrieben gegen Livia und Romina und da richtig mit gutem Producer im Studio ein Musikvideo aufgenommen, und der ist jetzt gelauncht. Der läuft auch richtig gut, der hat auf YouTube, glaube ich, 130.000 Aufrufe über Nacht.
Ja.
Und das ist schon richtig geil.
Und der wird natürlich mehr mal.
Und das war jetzt eben alles super stressig, ja, weil dann haben wir quasi gestern zum Beispiel kamen wir bei der Icon League an. Das ist so eine Fußballliga, da haben wir das Finale gedreht. Und dann ging um 14 Uhr der Dreh los und wir kamen aber erst so um 12 Uhr richtig an in Berlin. Und dann um 14 Uhr haben wir aber auch unseren Diss-Track gelauncht und dann hatten wir Probleme mit dem Diss-Track wegen Copyright. Der wurde immer gelöscht. Und dann mussten wir die ganze Zeit während dem Dreh das klären. Und ja, Jared, du siehst so aus, als ob du was dazu sagen willst.
Ja, ich will dir eine Frage dazu stellen. Und zwar, du warst jetzt das erste Mal in einem Studio. Also ich war schon ein paar Mal im Studio,
weil ich
Producer war. Und ich war auch kurz
Rapper. Du warst kein Producer.
Bro, ich war so Producer.
Du hast ab und zu mal so ein bisschen Beats gemacht.
Ohne Witz, ich habe 1500 Beats gemacht. 1500.
Ich war ungefähr 5000 Mal kicken mit meinen Freunden, aber ich bin kein Fußballer.
Okay, dann war ich freizeitlicher Producer. Tut mir leid,
genau,
dass
Hobby.
Ich das...
Ja, das war ein Hobby von dir.
Hobby-Producer, ah, okay, okay.
Hey, ich finde, sich als Producer zu betiteln, es gibt mir schon so ein bisschen professionelle Vibes. Du hast halt ab und zu in deinem Zimmer auf deinem Laptop Beats gemacht.
Also schau dir
an alle, damit gemacht.
Producer, die in dem Metier unterwegs sind. Aber wenn man anfängt, Beats zu machen und so, dann nennt man sich eigentlich schon Producer, ganz unabhängig davon, ob man es professionell macht. Das unterscheidet
sich. Zum Beispiel jemand, der sich DJ nennt. Auch hobbymäßig, tritt trotzdem ab und zu mal bei Freunden oder sowas auf. Checkst du? Du hast ja einfach nur in deinem Kinderzimmer für dich Beats.
Ich hab bezahlte Kooperationen gemacht mit Startup. Ich habe an Rapper Beats gegeben.
Wie oft?
Einmal. Aber habe ich es gemacht oder habe ich es gemacht?
Und wie viel Geld hast du gekriegt?
Hannes, es tut mir so leid, dass ich Producer gesagt habe und nicht bezahlter Producer, unbezahlter Producer, Digga. Es tut,
okay,
ich schwöre,
du bist Producer.
Tut mir leid, Bruder.
Du bist Producer.
Mist. Okay.
Leute, wir haben ungefähr 1 Million solcher Diskussionen am Tag.
So. Wo war ich? Danke fürs Rausbringen.
Entschuldigung.
Du warst das erste Mal im Studio und hast das erste Mal dich selber singen gehört, hast dich erste Mal dich selber so rappen gehört. Wie ist das denn so?
Hä? Viel besser als ich dachte.
Ja.
Ich dachte vorher, es wird so super unangenehm, ich hatte auch so ein bisschen Angst. Es war auch so ein bisschen so ein aus der Komfortzone gehen Ding, weil da war so ein fremder Producer und ich musste so richtig singen und rappen. Mhm. Aus dem Nichts, ich habe noch nie gerappt, ich kann es auch ehrlich gesagt echt nicht gut. Aber war echt lustig, hat auch richtig Bock gemacht. Wir waren ja locker 12 Stunden am Stück in dem Studio.
Ich finde, du hast so abgerissen, sag ich dir ehrlich. Schwöre,
hab keinen einzigen Kommentar gesehen mit.
Das hat richtig abgerissen.
Aber die Kommentare waren alle so, nee, der war's nicht. Ich lösche eure App jetzt, weil der Track so schlecht ist, haben die geschrieben. Da habe ich eine Sache. Wir haben ja noch nie so richtig Hate oder einen Shitstorm gekriegt. Und ich habe aber immer gesagt, das wäre voll belastend. So 20 Minuten, nachdem der Track rauskam, hatten wir erst einen Clip online auf TikTok. Und der war wohl nicht so gut. Und da war das Feedback so richtig schlecht. Und da hatte ich dann wirklich dann kurz so ein richtig dumpfes Gefühl und dachte so, boah, hat mir einfach so ein richtig schlechtes Gefühl gegeben, weil das Feedback so schlecht war. Und das ist ja so ein lustiger Diss-Track. Das haben wir nicht gemacht, um jetzt in die Charts zu kommen.
Okay. Der Bruder hat gezwinkert gerade.
Ja, und dann kamen die anderen Clips und dann war das Feedback auch wieder gut.
Ja gut, also bei dem Diss-Track hat es mich jetzt nicht so gejuckt, weil, Digga, es ist halt so...
Aber oh, okay, nee, die haben schon so geschrieben, oh, wie schlecht, wie peinlich und so.
Du hast schon ein Musiker-Ego, bisschen.
Nein, darum geht's nicht. Ich habe mir ja dann auch gedacht, wer so einen lustigen Diss-Track als so peinlich beleidigt, das braucht mir eigentlich gar nicht nahe gehen, aber tut's dann irgendwie trotzdem. Dann denke ich so, ich laufe durch die Straßen, dann erkennt mich jemand und... Ich bin der Peinliche mit dem Diss-Track.
Oh fuck, Hannes. Das war ein Ausschnitt aus dem Diss-Track. Hört auf jeden Fall rein. Wie gesagt, also ich finde, du hast es gut gemacht, weil ich dachte mir irgendwie, du bist so ein Mensch, der nicht so on the beat performen kann. Was?
Ja. Nein.
Okay.
Hey, wenn ich performen muss, dann performe ich eigentlich immer.
Ja, hast du gut gemacht. Ich meine, so bei den Vocals, beim Singen, so war da ein bisschen off und so, aber es gibt ja zum Gott Autotune und gleiche Werkzeuge.
Ja, und es war ein TikTok-Influencer-Diss-Track. Also da ist jetzt ja auch der Maßstab sehr gering.
Bro, für mich war das Herzensprojekt des Jahres. Aber alles gut.
Auf jeden Fall, Leute, man muss mal sagen, die Mädels haben uns ziemlich zerstört.
Ja.
Die haben uns echt überrascht mit ihrem Diss-Track. Die haben sich richtig Mühe gegeben, richtig gutes Musikvideo, richtig gute Texte, richtig guter Beat, richtig gute Stimmen. Die haben sich Pferde gemietet fürs Musikvideo. Die sind auf unsere Schwächen eingegangen.
Mietet man sich ein Pferd?
Ja, von Kollegen.
Das ist irgendwie witzig. Er hat mir drei Pferde gemietet.
Ja, doch. Genau.
Ja, nee, muss man sagen, haben die gut gemacht. Ich fand unseren halt auch witzig und so. Und ich dachte halt, ich habe irgendwie immer so ApoRed damals im Kopf gehabt, wie der so mit seinem Segway da rumfährt. Photoshop war ein Joke und so. Und dann haben wir halt auch so ein Musikvideo gedreht, wir haben so einen Track gemacht, locker flockig aus dem Handgelenk. Und dann kommen die da um die Ecke, Digga, mit fucking, was weiß ich, wie heißt das nochmal? Christopher Nolan und so.
Ja, die hatten aber auch viel Hilfe von ihrem Management. Das hatten wir nicht. Aber das soll jetzt hier keine Ausrede werden. Deswegen kommen wir ziehen weiter in unserem Gespräch. Ich merke schon, meine Laune wird besser, meine Müdigkeit geht weg. Wir fangen jetzt an, über Liebeshormone zu reden. Ich glaube, da haben wir beide sehr, sehr viel zu sagen. Ich glaube, ich steige einfach mal ein, indem ich erzähle, wie es bei mir so war in meinem Leben bis jetzt. Und dann erzählst du, wie es in deinem Leben war.
Bitte. Also, ich bin gespannt und lehne mich zurück und nehme Popcorn in die Hand.
Ich würde sogar sagen, ich habe ein relativ typisches Beziehungsleben. Ich hatte... So, keine Ahnung, mit 13 so meinen ersten Kuss. Dann hatte ich mit 13 mal so ein Jahr eine, mit der ich immer so hin und her geschnackselt habe, aber immer nur so geküsst, vielleicht manchmal ein bisschen mehr. Das war aber auch nix so Deepes. Und dann hatte ich meine erste, ich nenne es jetzt mal Freundin, wir waren nicht zusammen, aber es war von den Gefühlen her wie eine Freundin und das ging auch so 2 Jahre. Und da hatte ich dann danach auch schon richtig Liebeskummer, dachte ich auf jeden Fall danach. Und dann hatte ich so eine leichte Singlephase und dann... kam ich mit meiner ersten Freundin zusammen und das war auch schon so in der 8. Klasse oder so. Und mit der war ich dann wirklich 4-5 Jahre zusammen, bis vor einem, ja mittlerweile ein Jahr, krass. Also quasi als es mit Social Media bei uns so alles angefangen hat, hat das mit ihr aufgehört. Genau, also ich würde sagen ganz normal 2 wichtige Frauen in meinem Leben. Eine, als ich ganz jung war, eine bis vor kurzem. Deswegen denke ich, kann ich da auch ein paar Sachen zu sagen und das einschätzen.
Ja. Erzähl doch mal von deinem ersten Liebeskummer.
Der allererste Liebeskummer. Wirklich, ich dachte so, nie wieder komme ich über sie hinweg. Wie soll ich jemals eine andere lieben? Und ich war damals so 15. Aber ich habe es damals so auf Ernst gedacht. Deswegen, auch wenn ich jetzt sage, das war gar nicht so und ich war nicht so richtig verliebt, das sage ich trotzdem nicht zu Jüngeren so von oben herab, dass es... gar nicht ernstes bei euch und so, weil ich mag das nicht. Ich mochte das auch damals nicht, wenn die Älteren so gesagt haben, oh, du hast ja noch nie richtig geliebt oder Liebeskummer gehabt oder so. Aber damals war das schon richtig real. Da war das schon so ein richtig, da ging es mir schon richtig kacke. Und genau, das war auch immer so ein On- und Off-Ding und eigentlich hat sie mich gekorbt. Das ist krass. In meinem Leben, bei Dates und so, werde ich wirklich nie gekorbt. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen Korb bekommen. Aber bei so Beziehungssachen habe ich noch nie Schluss gemacht. Da wurde immer mit mir Schluss gemacht. Finde ich irgendwie interessant.
Yo, High Five!
Habibi, geil, Mann. Ich werde immer verlassen.
Herzlichen Glückwunsch. Ja, wenn es ernster wird, dann bist du nicht auszuhalten.
Deine einzige Reaktion ist ein High Five da drauf.
Ja. Ja, krass.
Genau. Jetzt hast du mich voll rausgebracht.
Woran liegt es?
Was?
Machst du Fehler?
Keine Ahnung. Also ich sag, das war halt auch nur zweimal.
Ja, gut.
Wenn das ein 50-50-Ding ist, ist die Wahrscheinlichkeit, also ist einfach eine Glück- oder Pechsache. Mhm. Oder ich bin einfach ein Arschloch, der von dem alle wegrennen, aber nee. Also ich glaube, es war einfach, es hat sich halt so ergeben, zweimal. Hätte auch andersrum laufen können.
Ja, was ich noch sagen will zu diesem Thema junge Liebe, same. Ich habe das so mir gedacht als 15-jähriges Ich. Niemand nimmt Liebe in dem Alter ernst und alle sagen blablabla, später liebt man erst richtig, den Partner, den du jetzt hast, wirst du eh nicht behalten. Und ich habe quasi mir, meinem älteren Ich versprochen, dass ich das ernst meine, dass ich diese Gefühle habe. Und deswegen würde ich auch sagen, so eine Aussage wie mit 15 sein Leben lang zusammen zu bleiben, ist halt einfach sehr unwahrscheinlich. Und das kann man auch so machen, das kann ich jetzt auch so sagen. Es ist sehr unwahrscheinlich. Ich kenne niemanden, bei dem das so ist. Aber die Gefühle sind trotzdem full on echt. Die sind natürlich auf einer vielleicht einfacheren Ebene, weil Dinge im Leben noch nicht so komplex sind. Aber man hat genau die gleichen Verliebtheitsgefühle, wie man später hat. Es fühlt sich genau gleich an. Und ich sage, man ist als Erwachsener sogar noch oft sehr kindlich, wenn man quasi diese Gefühle auslebt. Ich glaube, viele Erwachsene treffen kindliche Entscheidungen, wenn sie dann verliebt sind, weil man so sehr quasi gesteuert wird von dieser Kraft.
Also das glaube ich auch, aber das davor sehe ich anders.
Oh.
Ich meinte ja quasi, in dem Moment damals hat man es wirklich so gefühlt.
Ja.
Aber im Vergleich zu den Gefühlen jetzt als erwachsener Mensch, würde ich schon sagen, dass das was anderes ist.
Okay.
Aber ich find's auch total krass, wenn Leute es wirklich schaffen, von so 13 bis für immer zusammen zu sein. Mhm. Weil früher dachte ich immer, die waren halt einfach lang zusammen und es hat gepasst. Aber ich glaube schon, dass da viel dazugehört und dass man viel, vor allem auch wenn man jung ist, so, wenn man von 13 bis 18 zusammen ist, dann muss man mit 18 schon, da lernt man sich ja nochmal ganz neu kennen und man verändert sich ja einfach, man bleibt ja nicht genau gleich und dann trotzdem zusammen zu bleiben.
Ja.
Ich glaube, da gehört voll viel dazu. Da muss man auch voll viel miteinander reden und sich gemeinsam verändern, aber irgendwie auch jeder in seine eigene Richtung.
Ja.
Keine Ahnung, vielleicht war das zum Beispiel jetzt bei mir und meiner Ex-Freundin, hat das dann eben nicht geklappt.
Ja.
Und ich dachte immer, ich bin so ein Mensch, ich kann voll gut eine Beziehung aufrechterhalten, so. Mhm. Ich versuche auf Dates zu machen und so. Und jetzt habe ich aber erst gerafft, vielleicht bin ich gar nicht so gut.
Mhm.
So, weil es hat ja nicht geklappt.
Hm.
Und deswegen habe ich jetzt noch viel mehr Respekt für die Leute, die das schaffen.
Ja, verstehe.
Weil ich glaube, es ist nicht einfach gut, man bleibt halt einfach 20 Jahre verliebt, deswegen passt.
Ja.
Da gehört echt viel dazu, glaube ich.
Ja, ich sage auch, also in der Entwicklungsphase vom Charakter lange zusammen zu bleiben, ist das Allerkrasseste. Ich sag auch, jetzt noch sind wir voll in der Charakterentwicklungsphase. Also ich sag auch, jetzt noch in 5 Jahre zusammen zu bleiben, ist krasser als von 40 bis 50. So.
Das weiß ich jetzt nicht, wie es bei 40, 50-Jährigen ist.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall krass. Gut, ich sag sogar, in einem Jahr verändert man sich so viel gerade.
Ja.
Also wenn ich überlege, wer ich vor 2 Jahren war.
Ja.
Keine Ahnung.
Es ist halt bei uns auch noch so, dass wir halt so super sprunghaft leben. Wir ziehen um, wir sind in Land X, Land Y. Vor einem Jahr waren wir noch irgendwo, vor einem Jahr waren wir schon in Deutschland. Aber vor 1,5 Jahren haben wir noch in Sydney gewohnt. Also bei uns passiert so viel und unser Charakter bildet sich so schnell und intensiv weiter. Bei uns jetzt gerade in 3 Jahren eine Beziehung zu haben, ist eine Ewigkeit, sag ich.
Ja.
Und, absolut. Und ich denke, generell habe ich so voll gelernt, wie sehr eine Beziehung reden, kommunizieren, daran arbeiten ist. Es sind erstaunlich viele Kopfentscheidungen, die man in einer langen Beziehung treffen muss, sage ich.
Ja.
Es würde sich am besten, die meisten großen Entscheidungen trifft man aus dem Herz raus. Das ist eine Beziehung, schon klar. Aber sowas wie, okay, ich merke, dem Partner geht's nicht gut damit, dann mache ich jetzt, obwohl ich es anders sehe, einen Schritt auf die Person zu. Das ist eine Kopfentscheidung und ultra wichtig. Quasi, man muss sich mit dem Herz füreinander entscheiden, aber man muss sich auch mit dem Kopf füreinander entscheiden.
Ja, und ich glaube auch, je länger es geht, desto mehr Sachen kommen, die gar nicht so offensichtlich wirken. So, ich finde, jetzt denkt man immer, okay, man redet halt einfach immer, wenn man merkt, dem Partner geht's nicht gut, spricht man das an. Aber irgendwie, wenn man dann so lang zusammen ist, und ich sag mal mit lang, ich finde jetzt 4 Jahre eigentlich schon lang.
Hannes, letzte Beziehung?
Das habe ich jetzt ein paar Mal gesagt, glaube ich. keine Ahnung, da kommen dann so Sachen an, die würde man gar nicht denken. Oder die sind dann schon so normal, dass man denkt, okay, das passt schon.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, super gefährlich.
Ja.
Dass das sich dann irgendwann langsam einpendelt und dann denkt man, okay, das ist jetzt normal, das ist halt so.
Ja. Ja, absolut. Ja. Ich glaube aber in jedem Verhältnis. Also ich glaube nicht nur in einem quasi Beziehungs-Liebesverhältnis. Ich glaube, in jedem Verhältnis können sich Verhaltensweisen einschleichen, die nachhaltig dann alles zerstören würden. Zum Beispiel hatten wir ja miteinander auch so die letzten 3-4 Monate so eine Sache von mir, die ich jetzt nicht genauer erläutere, die sich so eingeschlichen hat, ich sage auch gleich warum nicht, aber die sich so ein bisschen eingeschlichen hat, die irgendwie unser Verhältnis belastet hat. Und ich glaube, das ist, und wir haben ja dann voll viel miteinander geredet, du und ich, Hannes, und wir haben voll viel miteinander geredet und haben voll daran gearbeitet. Und auch für mich ist es jetzt gerade so viel Kopfarbeit, quasi aktiv gegen so einen Habit gegenzuarbeiten, was man aufgebaut hat. So eine Gewohnheit ist sowas Starkes. Und dagegen anzugehen, ist echt nicht einfach. Und warum ich jetzt nicht sage, was das Topic ist, was Hannes und mich so ein bisschen auseinandergebracht hat. Eventuell, weil wir das noch in größerem Rahmen aufarbeiten, zusammen mit einem Therapeuten.
Was für ein Therapeut?
Ein Paartherapeut. Aber mal schauen. Wir haben ja gerade auch schon über das Thema junge Liebe gesprochen und ich würde super gerne wissen, was denkst du denn dazu, dass viele Angst haben, nicht alles mitzunehmen in den jungen Jahren und deswegen keine Beziehung führen können?
Dass sie was verpassen?
Ja.
Boah, ich glaube, das haben fast alle.
Mhm.
Das hat sich auch sehr extrem. Und ich glaube irgendwie, wenn man darüber was sagt, quasi wie über andere Beziehungen, zum Beispiel, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ja, das ist Quatsch, du verpasst nichts, oder andersrum, Vögel rum, das brauchst du unbedingt.
Ja.
Ich glaube, das ist, glaube ich, das Gefährlichste irgendwie, was man machen kann. Generell dieses ganze Sagen, was gut ist und was nicht, weil ich finde, Beziehungen sind so individuell.
Ja.
Ich habe auch nach meiner Trennung gesagt, niemand soll irgendwas mit ihr reden oder mit mir darüber, weil es irgendwie nur unser Ding ist. Und wenn dann irgendwie eine Freundin von meiner Ex oder ein Freund von mir, zum Beispiel du, da reinredet und irgendwelche Tipps gibt, dann hat das nach meiner Meinung nach immer nur geschadet, weil keiner ist so tief in dem Thema drin wie die beiden in der Beziehung. Klar, ich bin offen für Tipps und so von meinen Freunden, aber jetzt rein, wenn es um jetzt so richtig solche Themen geht. Ich finde, das muss einfach jeder für sich selbst entscheiden.
Ja.
Ich dachte zum Beispiel, ich brauche es unbedingt. Dann habe ich es gemacht und habe gemerkt, ja, nee.
Was nochmal hast du gemacht? Tipps also von außen geholt?
Nee, so rumgevögelt. Also
mit der
Ex? Also dein ursprüngliches Thema quasi. Ob ich hatte Angst, was zu verpassen.
Ja, so jetzt.
Weil ich quasi immer mit ihr war. Dann war ich nicht mehr mit ihr. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe nichts verpasst. Aber ich würde es trotzdem nochmal so machen, weil ich jetzt weiß, dass ich quasi nichts verpasst habe.
Ja.
Aber ich würde mich jetzt nicht hinstellen und zu allen, die in der Beziehung sagen, hey, das braucht ihr gar nicht, bleibt in eurer Beziehung, weil vielleicht brauchen es manche, kann ja sein.
Ja.
Manche haben diesen Drang und manche finden es dann auch gut.
Ja.
Ich habe auch Freunde, bei denen es so ist. Aber ja, was sagst du?
Also ich verstehe diese Perspektive 100% mit dem, dass man selber am meisten drin ist in der Beziehung und in der ehemaligen Beziehung mit dem Partner. Trotzdem haben mir schon öfters Tipps von außen geholfen. Besonders, weil es so ist, dass man beim Heartbreak und bei, wenn man so Liebeskummer hat, glaube ich, viele Entscheidungen trifft, die nachhaltig nicht gut sind für dich. Zum Beispiel, wenn manchmal braucht man einfach so einen Impuls, es ist vorbei. Da gibt's nichts mehr zu retten. Das war ein Call, den musste ich einfach mal hören. Ich könnte jetzt auch einfach mal kurz erzählen, was mein größter Heartbreak war. Dann kann ich da nochmal genauer drauf eingehen. Ja. Bei mir ging das ja auch schon im jungen Alter los mit dem ganzen Verliebtsein und so. In der Schule verliebt und egal. Hat auf jeden Fall, ich war so 1-2 Monate so mit ihr zusammen, aber es war auch über WhatsApp gefragt, ob wir zusammen sind und so. Und dann haben wir so Schluss gemacht und ich war eigentlich gar nicht ready, Schluss zu machen. So, sie hat so gesagt, bei uns, das passt ja nicht so gut. Und ich so, ja, passt nicht so gut. Und dann, ich weiß noch ganz genau, ich saß bei mir zu Hause an der Heizung und ich habe so auf mein Handy geschaut.
An der Heizung?
Was ist das? Wir haben so telefoniert und ich sehe so ihr Profil und sie so, das zwischen uns passt nicht so gut und so. Und ich so, du hast voll recht und so, lass mal lieber Freunde sein. Habe ich sogar vorgeschlagen, so, obwohl ich halt locker mit der zusammen sein wollte. Und dann waren wir halt so trotzdem noch in der Klasse, was halt ultra ätzend ist, auch in der Schulzeit. Wenn du Schluss machst, du bist halt trotzdem mit der Person noch. Und das hat wirklich lange nachgezogen. Also das war noch deutlich intensiver und länger. Das war auch, ich hätte ein Jahr später noch gesagt, ich würde nicht über diese Person hinwegkommen. Das hat richtig lange
nachgezogen. Hast du noch in deine nächste Beziehung reingedingst?
Am Anfang, Shoutout an meine Ex-Freundin, Ex-Freundin, also die dann danach kam, so, das hat schon am Anfang in die Beziehung noch mit reingezogen ein bisschen. Es war halt auch wieder gleiche Klasse. Bruder, so eine Inzestklasse, Loki.
Aber das war, glaube ich, bei jedem so.
So eine Inzestklasse. Es hat Loki dann in die nächste Beziehung noch ein bisschen reingezogen, sogar so lange war das. Und nee, also das war mein schlimmster Liebeskummer, Bruder. Es war geisteskrank, was da in meinem Kopf abging. Ich dachte auch, ich komme nie über diese Personen weg. Nie.
Guck, das meine ich so ein bisschen. Das meinte ich mit dem vorhin, weil ich finde das legit, auch dieses, dass du das denkst.
Mhm.
Aber ich finde es nicht vergleichbar mit einem richtigen Liebeskummer, wenn man erwachsen ist. So, ihr wart 14, 15, habt auf WhatsApp anderthalb Monate wart ihr zusammen.
Mhm.
So. Aber ich sage nicht, dass das jetzt quasi quatschig war damals oder dass das keine echten Gefühle waren. Aber es war halt nur damals so intensiv. Und ich denke schon, dass das jetzt...
Würdest du sagen, dass es jetzt echte Gefühle sind und so?
Was? Jetzt?
Also wenn du jetzt nur verliebt bist und so?
Ja, ich würde zum Beispiel sagen, dass quasi meine letzte Beziehung eine richtige Beziehung war.
Mhm.
Mit Höhen, mit Tiefen. Man war zusammen reisen. Man hat zusammen echt viele Sachen geteilt, über viele Dinge geredet. Man hat zusammen schlimme Dinge erlebt, gute Dinge erlebt. Und das war jetzt zum Beispiel, finde ich, bei einer 15-jährigen, paarmonatigen Beziehung ist das einfach nicht so. Ja. Was aber nicht heißt, dass man damals nicht richtig, dass das nicht richtig wichtig war für einen.
Ja. Also ich checke, was du sagst, aber ich glaube, du, nicht ich, weil für mich ist das real, aber du wirst als 40-Jähriger zurückschauen auf die Beziehung, die du von 15 bis 19 hattest und sagen, das war so ein bisschen
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es war eine typische erste große Liebe. Und ich glaube, die erste große Liebe ist eine Sache, die immer präsent bleibt. Ich glaube, ich werde zurückgehen und denken, boah, wie konnte ich denken, dass ich nie wieder jemand anders finde. Das glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass ich zurückdenke und sage, oh, das war einfach irgendwas. Dafür ist das einfach, wir waren erwachsen, wir waren 4 Jahre zusammen, wir waren in 15 verschiedenen Ländern und zum Beispiel deine erste große Liebe ist dann vielleicht Livia. Checkst du? Das ist nicht die, mit der du 2 Monate in der 15. Also, ich kann nicht für dich sprechen, ich weiß ja nicht, wie intensiv das war, aber ich war ja so ein bisschen dabei.
Ja.
Und aber das ist ja eben das, was ich meinte. Ich sage jetzt quasi nicht, das war nichts. Damals war das schon intensiv.
Ja.
Aber es gibt, finde ich, diese erste große Liebe ist, finde ich, schon so eine reale Sache. Ich finde es so was ganz Besonderes. Und deswegen...
Ja,
deswegen war ich auch so traurig dann nach der Beziehung, weil das die erste große Liebe war. Und davor hatte ich schon eine, die mochte ich sehr gerne, da war ich auch traurig. Aber das war so kein Vergleich. Ich weiß noch, als sie quasi, als es vorbei war mit ihr, das war so ein Gefühl, das hatte ich so in meinem ganzen Leben noch nie. Das war so ein dumpfes, leeres Gefühl, so... Da kommt man auch gar nicht raus. So normalerweise, wenn man ein schlechtes Gefühl hat, dann geht man irgendwie joggen oder man hört ein bisschen fröhlichere Musik oder ich auf jeden Fall. Ich krieg's auf jeden Fall hin, mich ein bisschen zu motivieren. Aber das war irgendwie so ein Gefühl, da konnte ich gar nicht mit umgehen, weil ich nicht wusste, wie es ist.
Ja.
Ich habe auch, keine Ahnung, das erste Mal dann seit 12 Jahren oder so richtig geweint. Und mehrfach. Und das war auch so was ganz Neues für mich.
Ja.
Und ja, deswegen würde ich schon sagen, glaube ich nicht, dass ich mit 50 da zurückschauen werde und denken werde, oh, das war ja einfach nur 15 bis 20 Jahre. Was ich bei den Beziehungen davor, denke ich, sagen werde.
Ja. Also die Beziehungs- und die Liebeskummer, die ich jetzt gerade beschrieben habe, würde ich jetzt noch als so Schulbeziehungen abtun, die danach auch, über die ich jetzt noch nicht erzählt habe. Wahrscheinlich hast du recht, dass jetzt so das erste ernste Thema beginnen könnte. So, aber für mich ist halt, was ich sagen wollte, ist, ein Level von Komplexität ergibt sich erst im Erwachsensein, weil viel mehr Sachen stimmen müssen. Du musst, vom Job her muss es passen, dann gibt es solche Themen wie Geld auf einmal, dann gibt es solche Themen wie welchen Freundeskreis hat er und so, wo wohnt er.
Das sind
alles Fragen, mit denen du dann auf einmal im Datingleben konfrontiert wirst und dann hast du eine Dating-App und aus 1000 Leuten matcht einer. In der Schulklasse hast du 15 Mädchen und davon matchen 2. ne? Also das ist so der Vergleich. Für mich ist die Emotion die gleiche. Ich glaube, es ist so Liebe und das ist immer genau das Gleiche, was im Kopf passiert. Und es ist einfach nur später intensiver, weil du halt ein komplexerer Mensch bist. Genauso wie ich jetzt auch nicht sagen würde, wie ein Hund seinen Besitzer liebt, ist es unechte Liebe. Nur weil der Hund dumm ist, heißt das nicht, dass er nicht lieben kann. Verstehst du? Ich glaube, ein Hund kann seinen Besitzer lieben ohne Ende und der hat trotzdem einen IQ von 15.
Ja, aber da baut sich ja eine richtige Bindung auf. Und ich sage quasi, bei den meisten Beziehungen, wo man so jung ist, da denkt man gar nicht so drüber nach und es geht nicht so lange. Ich glaube, vor allem die Dauer ist eine Riesensache. Wenn man jetzt von 12 bis 17 zusammen ist, dann würde ich schon sagen, okay, krass. Mhm. Aber die meisten Beziehungen gehen ja nur so lange. Ja. Ich sage, in so einer kurzen Zeit kann man nicht. Mhm. Vielleicht ganz wenige, aber ich denke, die meisten können dann nicht so eine intensive Bindung aufbauen, dass man dann richtig... Ja. So von so richtiger Liebe sprechen
ja,
kann. Gut.
Ja, in sechs Monaten würde ich auch eher noch von verliebt sprechen, wenn das da so stattfindet. Aber jetzt zum Beispiel deine letzte Beziehung oder meine letzte Beziehung. Meine letzte Beziehung ging auch 3 Jahre. Da würde ich dann schon sagen, das ist einfach...
Ja, ja, klar.
Das ist dann keine... Ja, keine
aber darüber haben wir nicht gesprochen.
Genau, also darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, ja.
Genau.
Wo wir uns einig sind, ein Heartbreak tut ultra weh. Und was kann man denn machen, damit der Heartbreak besser wird?
Ich bin da ehrlich gesagt gar nicht so der Experte, glaube ich, weil ich auch lange gebraucht habe und ich bin gerade in so einer Phase, da weiß ich es einfach nicht, ob ich es geschafft habe oder nicht, ich kann es nicht einschätzen. Zum Beispiel kann ich es nicht einschätzen, weil wir uns nicht mehr treffen. Mhm. Und ich finde, das Treffen hilft mir auch total, das einzuschätzen, ob ich noch Gefühle habe oder nicht. Mhm. Das kann ich einfach nicht über Gedanken. Man kann mal das Insta-Profil durchgehen und so, aber trotzdem... Checkst du das?
Nee, also, nee.
Echt? Kennt ihr, oder auch als Zuhörer, kennt ihr nicht dieses Gefühl, ihr wisst gerade gar nicht, wie es so gefühlsmäßig aussieht, so
doch, das
habe ich noch Gefühle für die Person oder nicht und das kann ich nicht rausfinden, wenn ich nicht mit ihr rede. Und es ist jetzt ja nicht so, dass ich sie jetzt wieder treffe und plötzlich kommen 1000 Gefühle hoch, die eigentlich schon weg waren. Wenn, dann kommen Gefühle hoch, die eh noch da sind und dann macht es keinen Unterschied, dann ist es, finde ich, eher gut, wenn man dann weiß, dass diese Gefühle noch da sind. Ja. Und aber noch zurück zu den Maßnahmen. Ich finde, die einfach sich mit der Ex gut stellen gut. Ich finde auch dieses ganze Thema, ich hasse meinen Ex, er ist so ein Arschloch oder meine Ex-Freundin. Ich weiß nicht, ich finde, das ist immer so ein schlechtes Zeichen.
Ja.
Weil für mich ist es so ausgeschlossen, dass eine Person, mit der man so viel Zeit verbringt, dass man dann plötzlich sagt, man hasst die. Und ich sage ehrlich, meine Ex hat in meinen Augen ziemlich viel falsch gemacht seit der Trennung. Und ich hatte, finde ich, viele Gründe, um auch da irgendwie wütend zu sein oder so. Mhm. Wurde mir auch von meinem Umfeld gesagt. Aber ich würde jetzt nie auf die Idee kommen zu sagen, dass ich sie hasse oder dass sie ein Arschloch ist. Dafür hat sie in der Beziehung quasi viel zu viel richtig gemacht.
Ja.
Und deswegen ist das, finde ich, ein Tipp ist quasi nicht so zu sagen, oh, ich hasse die Ex, weil ich habe auch oft gedacht, oh, wie geil wäre es, könnte ich die einfach haten. Mhm. Vielleicht würde ich dann besser drüber hinwegkommen. Aber ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, es ist gut, sich noch gut mit ihr zu stellen, kein schlechtes Gefühl zu haben, wenn man an sie denkt. Mhm. Dann das Standardzeug, Sport machen. Mhm. Ich hatte zu der Zeit dann viel Arbeit. Das hat mir, glaube ich, sogar geholfen. So ein eigenes Projekt oder sowas. Irgendwas Neues anfangen. Einfach mal was Neues machen. Irgendwas ausprobieren. Ich würde sogar sagen, dass andere Daten gar nicht so schlecht ist. Ich hatte so direkt nach der Beziehung eine Phase, da habe ich so ultra viel gedatet. Das war dann nicht so geil. Dann habe ich so eine Phase gehabt, da habe ich 0 gedatet und dann hat sich so ein bisschen eingependelt. Mhm. So einfach neue Leute kennenlernen. Vielleicht auch mal mit einer anderen Person schlafen, ich weiß es nicht.
Ja.
Aber ehrlich gesagt bin ich kein guter Tippgeber. Deswegen hören wir uns lieber deine Tipps an.
Ich würde erstmal was zu dem sagen, was du gesagt hast, mit dem, du verstehst nicht, dass man einen Partner hassen kann. Ich hasse auch niemanden meiner Ex-Partner, aber ich habe schon viele Stories gehört, die ich tatsächlich verstanden habe, wo ich sage, okay, man kann auch schlecht mit einem Partner auseinandergehen. Ich glaube, wir hatten einfach nur Glück, dass wir keine Situation haben, wo man sich so auseinandergelebt hat, wo sich jemand einen großen Fehltritt erlaubt hat oder so. Ich meine, am Ende des Tages matcht man vielleicht super mit einer Person und die Person geht dann fremd, weil man hat einen riesen Streit oder so. Ich glaube, nicht jeder, der sagt, ich hasse meinen Ex-Partner, sagt das unberechtigt.
Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass wir auch Glück hatten, weil unsere Partner jeweils ähnlichen Vibe hatten und ähnlicher Vibe war quatschig formuliert, aber dass wir Glück hatten und ich glaube, dass manche auch einfach Pech haben, da verändert der Ex-Partner sich dann plötzlich, auch wenn man dachte, man kennt sich nach 4 Jahren. Aber ich glaube schon, dass immer 2 dazugehören. Ich habe mir zum Beispiel bei meiner Beziehung gedacht, sie hat quasi scheiße Schluss gemacht, dann hätte ich sagen können, boah, sie hat scheiße Schluss gemacht, ich schreib scheiße zu ihr und dann hätte sie sagen können, boah, scheiße, der schreibt scheiße zu mir, was für ein Arsch, wie kann der plötzlich so sein?
Ja.
Und dann passieren irgendwelche Dinge, die eigentlich gar nicht passieren müssten, weil sie hat halt auch noch nie Schluss gemacht. So, ja. Sie hat das auch zum ersten Mal gemacht. Ich kann ja nicht erwarten, dass sie plötzlich der beste Schlussmacher der Welt ist.
Ja.
Deswegen finde ich schon, dass immer wenn ich höre, meine Ex ist so ein Riesenarsch, denke ich immer, da müssen von beiden Seiten Sachen passiert sein.
Ja.
Und ich denke, dass das ab und zu so ist. Zum Beispiel Fremdgehen ist so eine Sache. Das ist halt einseitig. Da verstehe ich, dass man sagt, mein Partner ist ein Riesenarsch. Und schlagen und so. Und es gibt so ein paar Dinge. Aber trotzdem.
Ja. Nee, also das checke ich auf jeden Fall. Für mich ist das mehr ein Zeichen davon, beide Personen wussten zu dem Zeitpunkt nicht, wie sie miteinander kommunizieren können. Das ist halt für mich das größte Issue bei der Sache, weil man macht Fehler. Wir sind Menschen, es gibt Fehler, es gibt große Fehler, aber quasi, dass es nach der Beziehung immer noch so unausgesprochen ist, dass man eine emotionale Haltung dazu hat. Also ich habe es nie mit meinem Ex-Partner eingeordnet, ist dann ein Statement, was quasi die Person machen würde oder es ist einfach nicht aufgearbeitet bei der Person und das ist für mich voll das Problem, weil eine Person, wenn ich jetzt jemand date und der sagt, ich hasse meinen Ex-Partner und die hat so eine emotionale Meinung dazu, dann heißt es, sie hat mit ihm nicht drüber gesprochen, sie ist mit sich selber nicht im Reinen dazu, weil am Ende des Tages, der Partner kann voll die falschen Moves gemacht haben, aber wie gesagt, sie sind zusammengekommen, sie haben sich geliebt und dann nicht darüber sprechen zu können, finde ich schon voll kritisch. Und 100% auch aus der Seite checke ich die Gegenseite, weil das sicher auch einige die Gegenseite relaten können und sagen, ich hasse aber meinen Ex-Partner. Alles gut. Ich glaube, gerade in dem Alter, in dem wir sind, macht man einfach noch Experiences. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich meinen Ex-Partner hasse. Aber solche Dinge entstehen durch schlechte Kommunikation oder bleiben durch schlechte Kommunikation.
Ja, aber trotzdem, wenn man 6 Jahre gute Kommunikation hat und alles Gute miteinander teilt und dann bei der Trennung 1 Monat schlechte Kommunikation hat, finde ich das irgendwie im Verhältnis so unpassend, dann zu sagen, man hasst die Person.
Okay, verstehe ich.
Aber
ich verstehe.
Wie gesagt, ich war halt auch nie auf der Seite, dass ich so Gefühle irgendwie hatte. Mhm. Obwohl sogar schon, ehrlich gesagt, ich war schon ziemlich wütend. Mhm. Ziemlich wütend auf sie und da war sehr gekränkt.
Mhm. Ja.
Aber finde ich auch, kann jeder für sich selbst machen. Ist mir egal, jetzt ob irgendjemand seinen Ex hasst oder nicht. Ist nur immer so ein kleiner Abschrecker, wenn ich das höre.
Ja,
weil ich das so oft höre und ich glaube, es ist nur ab und zu so, dass es wirklich so ist und ich höre es sehr oft,
diesen
Satz.
Ja, absolut.
Aber
jetzt gebe ich mal noch meine Tipps dafür, wie man übers Schlussmachen hinwegkommt oder andersrum oder über Heartbreaks hinwegkommt. Ich glaube, eine neue Lebensumgebung ist voll wichtig. Zum Beispiel, mir hat es krass geholfen, aus der Schule raus zu sein, als ich jemand in der Schule hatte. Oder mir hat es krass geholfen, aus der Stadt wegzuziehen. Das war nicht wegen ihr, aber aus der Stadt wegzuziehen, als ich quasi einen neuen Lebensabschnitt begonnen habe. Weil für mich ist es, nach dem Schlussmachen, egal von welcher Seite, ist immer ein Heartbreak auf beiden Seiten. Beide haben Liebeskummer. Und du hast immer wieder Sachen, die dich daran erinnern, wenn du im gleichen Umfeld bist. Du wohnst in der Wohnung, die du mit dem Partner hattest. Du bist in der Stadt, wo du mit dem Partner warst. Du gehst in die gleichen Bars. Das sind alles Sachen, die sind mit Erinnerungen geprägt. Das ist wie, als würde ich eine Playlist haben mit Songs, die ich immer mit meinem Partner höre. Und dann würde ich die nach dem Schlussmachen weiterhören. Dann hast du immer wieder diese Befangenheit. Und wenn du dich davon ablöst, glaube ich, hast du es deutlich einfacher von dem Partner, Ex-Partner wegzukommen. Und das war bei mir auf jeden Fall so. Zum Beispiel jetzt bin ich ultra weit weg von meiner Ex-Freundin, also mental. Ich bin full on drüber weg. Und ich glaube, ein großer Teil ist, weil ich einfach ein ganz anderes Leben habe. Der Jeremy von damals hat nichts mit dem Jeremy zu tun, der ich jetzt bin. Andere Stadt, andere Freunde, andere alles. Alles ist anders. Wäre ich noch der Jeremy, der ich damals war, könnte ich mir vorstellen, dass ich immer noch ein ideelles Bild von ihr hätte, wo ich dann sage, okay, sie finde ich toll, aber ich bin ja nicht mal das ich selber, was ich damals war. Das heißt, ich habe nicht mal die Perspektive, aus der ich sie so idealisieren kann.
Ja, das finde ich richtig gut. 100% agreed.
Das ist ein Wunder. Aber was ich auch super spannend fand, was du gerade angeschnitten hattest, dieses...
Das war's mit deinen Tipps?
Ja, das war mein einziger Tipp.
Okay. Gut, das waren ja viele Tipps in einem eigentlich. Ja.
Okay. Hot Take, Sex mit der Ex, heiß oder scheiß?
Ja, gut.
Ja.
Safe gut.
Ja?
Ja.
Noch nie gemacht, aber echt? Wir sitzen hier mit einem Experten.
Hä, du hast es doch gemacht. ganz oft, du bist Meister darin.
Ach so, Bro, stimmt.
Hä?
Stimmt. Nein, okay, never mind. Nee, ich bin Meister drin, das stimmt.
Ja, ist gut, ist aber halt auch gefährlich irgendwie. Also ich weiß jetzt nicht, ob es mir gut getan hat. Ich habe da einen Gegen-Hot-Take zu. Befreundet sein mit der Ex direkt nach der Beziehung ist gut.
Boah.
Das ist mein Hot-Take.
Das ist ein
kranker
Hot-Take.
Und warte, ihr denkt jetzt erstmal direkt, oh Gott, kann ich auch verstehen. Aber ich sage, es kann helfen, zum Beispiel, ich wurde ja verlassen. Das heißt, ich habe so ein bisschen in der Hand, ob das gut verläuft oder nicht, die Trennung.
Ja.
So ein bisschen.
Yeah.
Tendenziell würde ich sagen, ist eher der, mit dem Schluss gemacht wird oder die, gekränkt und sagt dann irgendwelche Sachen, die zu einem Streit führen.
Ja. Yeah.
Und wenn ich aber quasi sage, ich will befreundet sein und mich ab und zu treffen, sage ich, kann das am Anfang total helfen. Weil ich finde, dieses von 100 auf 0 gar nichts mehr machen, nachdem man so intensiven und so viel Kontakt hatte, finde ich einfach zu hart, zu schwierig. Mhm. Da hilft es mir quasi mir selber so eine Übergangsphase einzubauen.
Aha.
Klar verletzt es einen dann immer wieder, wenn man die Person sieht, aber es macht so ein bisschen besser. Es geht dann so schleichend weg. Man kann das so ein bisschen kontrollieren dann.
Ich ausnahmsweise sind wir uns bei diesem Thema mal uneinig heute.
Oh, ausnahmsweise.
ich sage, die Person, die Schluss macht, ist in der Verantwortung.
Ach da.
Ist in der Verantwortung quasi gut mit den Gefühlen der anderen Person umzugehen, auch danach. Zum Beispiel sage ich, die Person, die Schluss macht, muss sauber Schluss machen. Man setzt sich vor die Person und man sagt, bla 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 bla, langes Gespräch. Natürlich ist es was Riesiges, was da beendet wird. Und dann muss der Satz fallen, deswegen mache ich Schluss mit dir. Und dann sollte ein klarer Kontaktcut kommen. Weil ich, als die Person, mit der Schluss gemacht wird, ist es vielleicht gerade schwierig zu relaten. Aber ich sage, man hat zwar intensiveres Schlussmachgefühl, wenn man danach nicht befreundet ist, aber man kann viel sauberer abschließen, wenn man keinen Kontakt hat zu der anderen Person.
Das sehe ich halt ganz anders. Ich glaube, dieses Ganze, die Person nicht sehen, wenn ich meine Ex 6 Monate nicht sehe und dann sehe ich sie einmal, dann fühlt sich das wieder so an wie vor 6 Monaten. So funktioniert das, finde ich, einfach nicht. So auf so ganz, ganz, ganz viele Jahre gesehen, okay. Aber ich sage, man muss schon aktiv darüber hinwegkommen mit Maßnahmen und nicht einfach nicht sehen. Und wenn man, ja, das finde ich einfach, wenn ich die nach Monaten wiedersehe, das ist wie, wenn ich sie gerade eben erst gesehen habe, dann ist direkt so, sobald man die Person sieht, wird man so aufgeregt, man das Herz rast so ein bisschen. So.
Aber genau, das ist ja das Problem. Das muss ich ja abbauen und das baut sich nicht ab, wenn du immer wieder diesen kleinen Reminder hast.
Das baut sich nicht ab, wenn man einfach von 0 auf 100 sagt, okay, weg. Ich mache jetzt so lange gar nichts mit dir, bis das Gefühl einfach so weg ist.
Als die Person, mit der Schluss gemacht wird, und man muss halt fairerweise sagen, du bist auch noch emotional einigermaßen befangen in dem Thema.
Geht sogar.
Okay. Aber das will ich dir jetzt auch gar nicht unterstellen. Aber also rein von dem, was ich so in meinem Umfeld gesehen habe, an Schluss machen und auch meine Lebenserfahrungen, wie es bei mir war, als mit mir quasi Schluss gemacht wurde, so der klare Cut tut im ersten Moment mehr weh, aber ist für das kommende Jahr, die kommenden Jahre viel sinnvoller.
Ja, aber ich bin ja gar nicht gegen einen klaren Cut. Ich bin nur nicht für einen klaren Cut von 0 auf 100.
Mhm.
Ich sage ja, Schluss machen, im besten Fall wirklich noch so gut verstehen, was ich eh finde, was irgendwie nach so einer langen Zeit, keine Ahnung, finde ich nicht so abwegig, dass man dann trotzdem noch sich als Mensch gegenüberstellen kann und gut miteinander sein kann.
Agreed.
Und dann langsam ab und zu die Person noch treffen, austauschen und dann irgendwann mal einen klaren Cut machen, wenn ich mich danach fühle, quasi. Checkst du? Wenn sie Schluss macht, dann entscheidet sie ja theoretisch, dass dieser Cut kommt und ich habe gar keinen Einfluss drauf. Aber wenn ich sie noch ab und zu treffe und mich mit ihr unterhalten kann und so, dann kann ich irgendwann entscheiden, wann ich diesen Cut will. Das heißt, ich werde nicht so gezwungen, plötzlich das zu machen, sondern ich kann es mir selber ein bisschen einteilen. Dann sehe ich sie noch ein paar Mal, man kann noch über ein paar Dinge sprechen, die einem wichtig sind. Ich glaube, das ist bei ganz vielen Trennungen ein Riesenproblem, dass man das Gefühl hat, man hat sich nicht komplett ausgesprochen.
Ja.
Ich habe mit meiner Ex 10.000 Mal gesprochen danach. Ich habe immer noch das Gefühl, es gibt 1 Million Sachen, die ich ihr nicht gesagt habe, die ich wichtig finde oder die ich schade finde oder wegen denen ich wütend bin. Deswegen finde ich das einfach nicht so ein Tabu-Ding wie die meisten anderen.
Mhm.
Also klar ist man jedes Mal danach verletzt, aber ich finde, man kann einfach nicht erwarten, dass man das so wegtankt, von 0 auf 100 nichts mehr zu machen.
Nee.
Und da war ich so auch also meine Ex hat da ja Schluss gemacht und dann gesagt, sie will mich erstmal nicht sehen.
Ja.
Und man muss dazu sagen, sie hat auch ziemlich aus dem Nichts Schluss gemacht und sie hat mir keinen Grund genannt.
Mhm.
Und das war dann schon sowas, wo ich so dachte, boah, das kann ich irgendwie nicht, das geht nicht. Ich kann nach so einer langen Zeit, wir hatten echt eine sehr schöne Beziehung, ich würde sagen, keine toxische oder so, wir haben viel miteinander gemacht, wir sind immer auf Dates gegangen, super viel reisen, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Und dann aus dem Nichts so verlassen zu werden, das ist so ein krankes Gefühl. So.
Schlag ins Gesicht.
Ja, und das ist auch sowas, wo da, keine Ahnung, das ist so die eine Sache, mit der ich nie gerechnet hätte.
Mhm.
Dass so die Person, bei der ich mir sicher war, die verlässt mich nie und so, kommt dann einfach und sagt, nee, ist es vorbei. Und dann noch so erstmal ohne Grund.
Ja, ja.
Und ich bin bis heute, weiß ich es nicht so richtig.
Ja.
Und jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte.
Aber was ich, hast du nicht das Gefühl, dass wenn jetzt du quasi, wenn sie möglichst nicht präsent wäre in deinem Leben, gut, ist sie ja auch nicht, aber so, wenn es so seit Anfang an, gerade in der Phase danach, so komplett weg wäre, du kannst sie ja zum Monster machen, du kannst ja sagen, was soll der Scheiß? Warum
ist sie
weg? Ich
will ja nicht meine Ex zum Monster machen, also was das, ich finde das voll die quatschige Herangehensweise. Ich glaube auch, hätte ich jetzt sie nicht mehr gesehen seit der Trennung bis jetzt, das hätte überhaupt nichts geholfen, das wäre so gezwungen. Im Gegenteil, dann würde ich mir jetzt tausende Fragen stellen, ich würde immer wieder dran denken, oh, wann sehe ich sie wieder, weil auch wenn man einen Cut setzt, hofft man immer insgeheim, dass man sie irgendwo wieder sieht oder sie ihn. Das ist einfach so.
Ja.
Und das habe ich nicht, weil ich sie ab und zu getroffen habe. So, wenn ich sie treffen will und das Bedürfnis habe, dann frage ich sie ab und zu mal.
Mhm.
Oder damals, jetzt treffen wir uns gar nicht mehr.
Ja.
Aber
ich will dir mal die Gegenperspektive geben von meiner Seite, weil ich habe mit meiner letzten Beziehung, die ungefähr ein Jahr kürzer war als Hannes seine, aber ungefähr zum gleichen Zeitpunkt begonnen hat, kann das sein?
Ja, kann das sein.
Habe ich Schluss gemacht. Also ich war die Person, die Schluss gemacht hat. Und die Beweggründe lasse ich jetzt mal raus. Aber ich habe auf jeden Fall mit meiner Ex danach noch geschlafen. Und ich bereue diese Entscheidung im Nachhinein, weil ich glaube, ich habe mit ihr Schluss gemacht und von meiner Seite aus konnte ich dann nach und nach quasi abschalten, mich emotional ablösen. Und auf der anderen Seite habe ich ihr gar nicht die Möglichkeit gegeben, das Gleiche zu machen, weil ich habe gesagt, okay, ja, lass mal treffen, dann haben wir miteinander geschlafen und miteinander schlafen, wenn man eine Beziehung hatte, ist ein Akt der Liebe. Und quasi, ich habe immer wieder ihr das Gefühl gegeben, okay, du bist für mich attraktiv, du bist für mich wichtig, das ist das, was sie wollte, aber das ist nicht das, was ich ihr geben konnte langfristig. Das heißt, ich habe sie eigentlich aus Versehen an mich gebunden und zu dem Zeitpunkt, wo ich verstanden habe, wie toxisch das von mir ist, habe ich dann gecuttet. Und ich glaube, für sie wäre das besser gewesen, hätte ich das nicht gemacht.
100 Pro, aber das ist ja eine ganz andere Situation. Bei mir ist es ja nicht so, dass meine Ex mich anruft, wenn sie Bock hat, Sex zu haben und ich komme dann her, sie schläft mit mir und schmeißt mich wieder raus.
Mhm.
Ich will ja aktiv mich mit ihr treffen und ich will auch nicht mit ihr schlafen, sondern Kaffee trinken gehen, reden, wie es ihrer Familie geht, weil ich finde auch die Familie ist so ein Thema, was so immer underrated, dass ich will ja, keine Ahnung, ich war auch eng mit ihrer Familie, da interessiert es mich, wie es denen geht.
Ja, ja.
Und das, diese ganzen Themen von 0 auf 100, keine Ahnung, vielleicht können da viele Leute, die halt nicht so lange in einer Beziehung waren, nicht relaten oder so, weil in meinem Kopf macht das total Sinn, dass man das nicht erzwingt plötzlich.
Mhm.
Dieses miteinander schlafen, das hilft nicht gut. Ich würde auch nicht mit ihr schlafen. Ich habe es direkt danach gemacht, weil halt dann direkt danach noch meine Gefühle so intensiv waren, dass ich es nicht unterdrücken konnte.
Ja.
Aber jetzt zum Beispiel könnte ich das schon. Und ich glaube, dass ich sie ab und zu getroffen habe, ist ein Teil, dass ich das jetzt mittlerweile kann.
Okay.
Ich glaube, hätte ich sie ein Jahr gar nicht getroffen und wir würden uns jetzt wieder treffen bei irgendeinem Klassenfest, würde ich direkt mit ihr schlafen, wenn wir betrunken sind.
Ja.
So, das finde ich eigentlich sogar ein ganz gutes Beispiel jetzt.
Ja.
In, so wie du es beschrieben hast bei dir, quasi die andere Perspektive, finde ich eine andere Perspektive, aber nicht die Gegenperspektive.
Okay.
Das ist ja was ganz anderes.
Verstehe ich.
Oder?
Also, ich meine, am Ende des Tages ist es halt auch einfach so, wie du ganz am Anfang gesagt hast, jede Beziehung ist individuell. Und ich glaube, es gibt viele Beziehungen, wo ein klarer Cut Sinn macht für beide, obwohl es vielleicht eine Person nicht versteht, dass es Sinn macht. Es gibt Situationen und Menschen, bei denen ist es anders. Zum Beispiel bei dir. Ich will dir nicht unterstellen, dass du falsch liegst. Kann sein. Für dich ist es einfacher, so über den Breakup hinwegzukommen und das ist auch okay. Absolut.
Das ist ja auch das, was ich vorhin gesagt habe quasi.
Genau.
Ich glaube, bei jedem ist es anders.
Ja.
Aber ich... jetzt mache ich das, was ich vorhin blöd fand, aber ich finde einfach dieses nach so einer langen Zeit, ohne dass man selber einen Einfluss drauf hat, von 0 auf 100 mit nichts mehr mit dieser Person zu tun zu haben, keine Ahnung, wenn man das kann und dann fein, aber
ja,
ich weiß nicht, ich finde, es ist auch voll okay, sich einfach ab und zu treffen nach der Beziehung, weil ich habe das Gefühl, das ist so ein Tabu-Ding. Aber ja, ich finde, das kann man schon machen.
Ich glaube, es machen eh viele. Also quasi es ist.
Aber viele machen es so ungezwungen, also so quasi so, die wollen sich dann zufällig irgendwo treffen, gehen dann absichtlich auf dieselben Geburtstage oder so. Aber ich meine, einfach verabreden zum Kaffee, um zu reden. Gar nicht unbedingt jetzt über die Beziehung, sondern hey, wie läuft dein Leben so? Wie läuft das Studium? Es gibt ja Sachen so, bei meiner Ex, mich interessiert ihr Studium total, wie das läuft. Das will ich auch wissen. Das hilft mir einfach, das zu wissen.
Ja.
Und von Treffen zu Treffen, denke ich, wird es dann weniger.
Ja, okay.
Und wenn es nicht weniger wird, kann man immer noch einen klaren Cut setzen.
Ja. Du hast gesagt, dass es für dich so ein bisschen eine Red Flag ist, wenn jemand so über seinen Partner, Ex-Partner sagt, dass er sie hasst.
Ja.
Oder sie ihn hasst. Und das finde ich, macht ultra Sinn. Also ich relate das. Ordne mal bitte den Begriff toxisch ein. Der wurde ja komplett totgerockt von der Gen Z so. Toxisch, 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 toxisch.
Ja. was meinst du mit einordnen? Also ich benutze den Begriff nie.
Ja.
Ich finde ihn jetzt nicht schlecht oder so.
Heutzutage ist jede zweite Beziehung in der Vergangenheit irgendwie toxisch gewesen, wenn man mit Leuten redet. Sind so viele Beziehungen wirklich toxisch oder überbenutzt die Gen Z dieses Wort?
Boah, schwierig. Ich glaube, richtige Beziehungen sind nicht alle toxisch. Ich glaube, es gibt halt viele so halbherzige Beziehungen und dann geht der eine nicht so richtig rein oder die halbherzige Beziehungen einfach.
Ja.
Ich glaube, da gibt's schon viele toxische, aber ich glaube, so richtige Beziehungen und ich finde, die erkennt man auch, wenn man sie sieht, da sind die meisten, würde ich sagen, nicht toxisch.
Ja.
Und vielleicht haben die eine toxische Trennung oder toxische Parts in der Beziehung. Aber wir sind ja alle Menschen so, wir leben zum ersten Mal. Ich habe in meiner Beziehung auch super viele toxische Sachen gemacht. So, ich habe das Gefühl, dass der Begriff quasi so verwendet wird. Man macht was Toxisches und das ist direkt super schlecht. Aber man kann ja toxische Sachen machen, drüber reden, die verändern.
Ja.
Vielleicht findet der eine Partner Sachen toxisch, die der andere nicht toxisch findet. Dann redet man drüber, findet einen Kompromiss. Das ist wie dieses ganze, keine Ahnung, zum Beispiel auch wenn man sagt, meine Freundin darf nicht in den Club.
Ja.
Ist ja an sich zum Beispiel toxisch.
Ja.
Aber wenn man, bei mir ist das nicht so. Mir ist egal, meine Freundin kann in jeden Club, die kann anziehen, was sie will. Aber wenn zwei Menschen beide fein damit sind zum Beispiel, oder der eine Partner sagt, ich will nicht, dass du so angezogen allein in den Club gehst.
Ja.
Und dann kann er aber erklären, warum er das so, warum ihn das so stört. Vielleicht hat er eine Story, wenn er jetzt einfach sagt, ich will nicht, dass andere Typen dich so sehen, dann ist das vielleicht einfach wirklich toxisch.
Ja.
Aber ich finde, man kann Kompromisse finden. Und nur weil alle immer sagen, eine Sache ist toxisch, heißt es nicht, dass es für die beiden Menschen speziell auch toxisch sein muss.
Ja.
So.
Ja, check it.
Ja.
Safe. Und vor allem, ich würde noch hinzufügen, so, genau, also du hast absolut recht. Und es gibt in jeder Beziehung und in jedem Menschen gibt's einfach toxische Seiten. Also es gibt den perfekten Partner und der macht nichts, was irgendwie ihn mehr benefitet als die andere Person. Aber am Ende des Tages, auch ich zum Beispiel, im letzten Jahr war ich mal toxisch. Ich habe mich nicht wohlgefühlt damit in der Kennenlernphase, dass sie freizügigere Bilder auf ihrem Social Media postet.
Was wär?
Echt jetzt? So. Ich habe mich nicht wohlgefühlt damit, dass sie freizügigere Bilder postet auf Social Media. Und das ist erstmal voll toxisch, würde ich sagen. So, ich will nicht, dass sie macht und so und alles gut. Und dann haben wir aber mal darüber gesprochen. Ich habe zu ihr gesagt, ich fühle mich nicht gut damit, dass du das machst. Können wir mal darüber reden. Dann haben wir herausgefunden zusammen, es liegt daran, dass ich ihr noch nicht so richtig vertraue.
Ja.
So, und dann lass uns darüber sprechen. Warum vertraue ich dir nicht richtig? Das und das und das. Arbeitet man auf. Dann, einen Monat später, I didn't give a fuck. So, alles gut.
Ja, genau, das meine ich. Und sie hätte ja auch direkt sagen können, zum Beispiel, oh, das ist voll toxisch.
Genau.
Zack, weg vom Fenster.
Ja.
Und dann wärst du der toxische
Typ.
Oder andersrum genauso.
Ja.
Aber ich glaube, eigentlich war das gut beschrieben.
Ja.
Es war zwar trotzdem falsch von dir, dann quasi zu sagen, mach das nicht. aber theoretisch hättest du ja direkt einfach ansprechen können, ich habe ein Problem damit, damit, damit.
Ja.
Und das mit den Bildern gar nicht ansprechen. Aber so funktioniert es halt nicht. Also nicht jeder Mensch kann immer genau das zuordnen und aussprechen, was ihm womit er ein Problem hat.
Ich habe nicht gesagt, poste das nicht. Ich habe gesagt, ich fühle mich nicht wohl damit. Erstens,
ach so,
das
finde
ich voll den Unterschied. Das
stimmt.
Und was ich auch sagen muss ist, ich finde es ist auch toxisch, sich selbst gegenüber nicht einzugestehen, dass man diese Emotionen hat. Wenn ich jetzt sage, okay, ich weiß, es ist eine toxische Verhaltensweise, ich fühle mich aber so, aber ich leugne das jetzt einfach. Ich finde, wenn man seine eigenen Gefühle leugnet, ist man toxisch zu sich selber. Gestehe dir die eigenen Gefühle ein und ordne ein, warum sind diese Gefühle da, wo sie sind. Weil hätte ich einfach seit Anfang an gesagt, es ist eine toxische Verhaltensweise, aber egal, ich schaue da drüber, weil ich weiß, dass es falsch ist, so zu denken, dann habe ich gar nicht die Möglichkeit, mit meinem Partner das aufzuarbeiten. Und wenn das nicht passiert, dann hast du diese Gefühle konstant, aber du trägst sie in dir mit und das macht einfach dein Leben schlechter, weil du dich dann selber ein bisschen nicht liebst.
Ja. Ich habe noch eine Frage, und zwar zu dem ganzen Thema so Bindungsängste. Weil das habe ich nie richtig verstanden. Du hast jetzt ein paar Mal gesagt, dass du das hast.
Mhm.
Und wir haben jetzt über unsere Ex-Partner geredet. Und wir wurden beide, wir hatten beide Ex-Partner, wir wurden beide verlassen. Und ich versuche es zu verstehen einfach nur. Ich werte es nicht, aber ich habe dieses ganze Thema so Bindungsängste oder so.
Mhm.
Alles noch, ich weiß gar nicht genau, was das ist.
Mhm.
Also ich bin quasi als Person vielleicht zu simpel dafür. Wenn ich mich verliebe, will ich mit der Person zusammenkommen, Zeit mit ihr verbringen und in einer Beziehung sein.
Ja.
Und was ist der Hintergedanke von diesen Bindungsängsten? Weil Fakt ist, wir wollen alle einen Partner haben und alt mit ihm werden oder mit ihr.
Mhm.
Das heißt, wenn ich einen Partner finde, den ich liebe, komme ich mit der Person zusammen.
Ja.
Und ich werde nicht ganz schlau aus diesem Bindungsthema. Und ich dachte immer, vielleicht, wenn ich mal einen Heartbreak habe oder so, check ich das.
Mhm.
Aber ich hatte es jetzt, es haben sich ein paar Sachen verändert und so.
Mhm.
Auch von so Einstellungssachen, aber ich habe jetzt keine Bindungsängste.
Ja.
Also woher kommt es?
Ich versuche, woher das kommt, weiß ich nicht. Vielleicht vom ehemaligen Schluss machen, aber ich versuche dir mal das Gefühl zu beschreiben. Du spürst eine Zuneigung zu der Person, die du datest. Du willst diese Person haben und dem bist du dir auch bewusst. Aber jedes Mal, wenn du einen Schritt auf die Person zumachst, und dir nicht absolut sicher bist, dass die Person auch einen Schritt auf dich zu machst, fühlt es sich so an, als würdest du auf so einer Planke laufen. Es wackelt unter dir. Und jeden Schritt, den du weitergehst, bist du weiter weg von dem sicheren Ende der Planke, wo du quasi wieder zurückrennen kannst. Also du begibst dich jedes Mal, wenn du einen Schritt auf die Person machst, ohne zu wissen, ob die Person auch einen Schritt auf dich zu machst, in eine Risikosituation. Und es fühlt sich genauso an wie eine Risikosituation. Es ist so, wie als würdest du dich aus dem Auto rauslehnen, ein Stück weiter. Und was diese Commitment-Issues, die ich auch selber habe, so ein bisschen befeuert, ist, dass du nicht weißt, wie der Partner sich fühlt. Also du kannst ja nicht in den Kopf von der anderen Person reinschauen und sagen, zum Beispiel, wenn du in der Kennenlernphase bist, ist die Person verliebt in mich? Das weißt du ja nicht, weil das erfragst du nicht. Du sagst nicht, wie sehr auf einer Skala von 0 bis 100 fühlst du für mich? Und aber in deinem Kopf machst du immer einen Schritt weiter. Auf einer Skala von 0 bis 10 bin ich 10 verliebt, bin ich 20 verliebt, bin ich 30 verliebt. Du weißt es aber von der anderen Person nicht. Das heißt, du machst jedes Mal einen Schritt auf die Person zu, weißt nicht, ob die Person auch einen Schritt auf dich zumacht. Und jetzt kommt nämlich das, was die Angst so ein bisschen begründet. Du hast Angst, dass wenn du 60% gibst von deinen Emotionen und die andere Person gibt 10%, dann hat die andere Person es ja viel einfacher, das zu cutten. Und wenn sie es cuttet, dann kriegst du ganz viel Schmerz und die Person nicht so viel Schmerz. Und das ist die Grundlage von allem Übel an Commitment-Issues.
Das verstehe ich einfach nicht. Also zwei Sachen habe ich dazu. Einmal, wenn ich habe in meinem Leben einmal geliebt, das heißt, ich habe eh nicht so oft Personen, zu denen ich mich so hingezogen fühle.
Mhm.
Genau gesagt, einmal bis jetzt. Und in meinen Augen, das nächste Mal, wenn ich in eine Beziehung komme, ist es, wenn ich mich richtig verliebe und alles passt.
Mhm.
Und wenn ich eine Frau kennenlerne, in die ich mich richtig verliebe, dann ist es für mich gar keine Option, darüber nachzudenken, ob sie mich jetzt 10, 20 oder 30% liebt.
Mhm.
Oder ich denke auch nicht drüber nach, wie das wird, wenn sie Schluss macht. Wenn ich mich verliebe und wohlfühle, dann passt's.
Mhm.
Und nur so will ich's eigentlich. Ich will nicht, dass ich das Gefühl habe, vielleicht mag sie mich nicht so. Oder vielleicht, wie ist das dann der Schmerz, wenn ich Schluss mache? Die zweite Sache ist, ich muss es eh irgendwann machen. Außer ich will einsam sterben. Also sogar, wenn ich so denken würde.
Mhm.
Und die dritte Sache ist, habe ich vergessen.
Sehr gut.
Ja.
Nee, 100%. Also ich bin eigentlich auch voll deiner Meinung. Ich finde, eine Beziehung oder so eine zwischenmenschliches Verhältnis sollte immer 100% driven sein von den Emotionen. Einfach, ich bin verliebt in die Person, ich will mit der Person zusammen sein, ich will mit der Person alt werden. Und genau das ist das Problem von Commitment-Issues. Du bist mit dem Kopf dabei. Du bist mit dem Kopf bei jedem Schritt mit dabei. Passt das. Du hast sogar eine Checklist. Stimmt das? Trifft das auf sie zu? Bla bla bla. Und du arbeitest die mit dem Kopf ab und irgendwann bist du an dem Punkt zu sagen, okay, es passt so gut, dass du jetzt bereit bist, dich zu committen, oder du hast einen Punkt auf dieser Liste und sagst, Vorsicht, okay, ich schraube jetzt erstmal meine Emotionen ein bisschen zurück, du suchst dir auch so ein bisschen Punkte, die an der anderen Person nicht stimmen, um ein bisschen weniger zu fühlen als die andere Person.
Ja, das habe ich auch oft gehört. Also vielleicht hatte ich in meinem Leben immer, keine Ahnung, was weiß ich, ich habe ehrlich gesagt keine Begründung, aber wenn ich jemanden liebe, dann liebe ich die Person doch. Das ist doch das Schöne an Liebe, dass man eben nicht diese Checklist hat.
Ja.
Das heißt, bei allen Menschen habe ich diese Checklist, die ich nicht liebe. Und dann brauche ich, passt das und das. Aber bei Liebe ist doch das Gute, dass man diese Checklist nicht hat.
Ja.
Da achte ich nicht drauf, passt das und das oder stimmt das und das. Und vor allem will ich doch auch keine Gründe suchen, dass es nicht passt.
Mhm.
Deswegen habe ich das nie verstanden.
Ja, es ist halt einfach, aber wie eine Krankheit. So.
Ja, ich glaube, ich habe doch einfach Glück, weil ich denke da so nicht drüber nach. Wenn es passt, dann passt's.
Ja. Und am Ende des Tages ist es auch die gesundeste Denkweise, denke ich, wie du sie hast, und die beste zum Leben. Ich denke nur, wahnsinnig viele Leute in unserem Alter haben Commitment-Issues. Deswegen macht Central C auch einen Song darüber. Ich weiß aber nicht, woher das kommt.
Ja, ich habe nicht bestritten, dass Leute das haben.
Doch, ich weiß, woher das kommt. Ich denke, es kommt daher, dass alle, was das Thema Beziehung betrifft, voll perfektionistisch werden. Wir haben Dating-Apps, wir haben tausende Leute zur Auswahl oder haben zumindest das Gefühl, tausende Leute zur Auswahl zu haben. Wenn wir uns entscheiden, dann fühlt sich diese Entscheidung so ultimativ an. Also quasi, die Liebe ist so idealisiert, dieses ganze Thema Beziehung ist so riesig auf Social Media. Es gibt diese eine wahre Liebe, mit der ist man den Rest seines Lebens. Und dann hat man 1000 Frauen, die das sein könnten. Und man hat das Gefühl, man muss sich für eine entscheiden und so. Und quasi, warum das vielleicht früher nicht so war, du hattest 10 Frauen in deinem Umfeld und die Liebe war nicht so idealisiert.
Also macht Sinn.
Ja.
Ist wahrscheinlich oder vielleicht auch so. Ja. Aber jetzt habe ich dann einen Hot Take dazu.
Ja.
Ist es dann nicht... Ich will hier übrigens niemanden angreifen. Ich versuche es nur zu verstehen, weil ich wirklich Probleme damit habe, weil ich es einfach nicht nachvollziehen kann. Weil in meinen Augen ist es dann so, immer wenn man Commitment-Issues bei einer Person hat,
ja,
dann ist sie nicht die Richtige und man liebt sie nicht. Oder nicht? Weil wenn man dieses Heft hat, wenn man sucht, ist sie die Perfekte, gibt's nicht bessere, dann ist man doch nicht verliebt. Oder habe ich einen Denkfehler? Weil wenn ich verliebt bin, dann habe ich diese Checklist nicht. Dann überlege ich nicht, ob es eine bessere gibt. Dann gucke ich nicht, ob es nicht eine gibt mit bisschen blonderen Haaren oder brauneren Augen oder was weiß ich. Man hat bestimmt mehr Auswahl und vielleicht fällt es einem schwieriger, erstmal sich auf jemanden überhaupt einzulassen, weil man verliebt sich ja nicht direkt auf den ersten Blick. Aber ja, das ist jetzt so mein erster Gedanke dazu.
Aber
ich habe auch nicht viel drüber nachgedacht.
Ja, also wir hatten die Position, ich würde jetzt nochmal dieselbe Position offenbaren, die ich gerade schon offenbart habe. Aber deswegen sage ich, das ist was, wofür ich dich immer respektiert habe und auch beneidet habe. Du hast einen so klaren Zugang zu deinen Emotionen. Du schaust etwas an und du sagst, es ist richtig oder es ist falsch. Du schaust etwas an und sagst, es fühlt sich gut an oder es fühlt sich schlecht an. Und du weißt ja, dass ich das zum Beispiel nicht so habe. Ja. Also wenn ein Essen vor mir ist, dann weiß ich noch nicht, wie das schmeckt oder ob mir das gefällt. Und du schaust oft Essen an und sagst, mag ich nicht, mag ich, finde ich gut, finde ich schlecht. Das ist bei mir nicht so. Genauso wie mit, du sagst, du hast so viele Sachen, die du gut und schlecht findest und richtig und falsch. Und das, ich glaube, viele und auch ich haben einfach keinen so klaren Kompass und keinen so klaren Zugang zu seinen Emotionen. Und das ist was ganz Tolles, deswegen behalt ihr das auf jeden Fall bei. Aber ich glaube, das ist der Grund dafür.
Ja, glaube ich auch. Ich versuche es nur trotzdem, mir fällt es so schwer, das nachzuvollziehen einfach.
Ja.
Aber gut. Okay, Leute, das war's mit unserer Liebeskummer-Folge.
Voll deep.
Ja, aber... Ja, doch schon.
Ultra deep.
Aber ich finde, es geht noch so 1000-mal deeper bei dem Thema. Das kann irgendwie nicht deep genug gehen.
Alter.
Findest du nicht?
Ja.
Aber war deep. schreibt gerne Feedback in die Kommentare. Folgt uns auf Spotify.
Ab jetzt läuft das Club-Ding.
Feel this.
Live. Love. Lässig.
Unser Ding. Club-Ding. Mit Florian.
Und damit einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Heute für euch Sandro Silva, eine Stunde lang an den Plattentellern. Er ist einer der Pioniere des Big Room Sounds. Los geht's mit DJ Antoine, Mark, Matt und Love Speak mit Copacabana, der Extended Mix. Also nach meiner Analyse ist das einfach das Welcome to Saint-Tropez von 2025 in einer relativ langen Version, aber entscheidet selber. Danach gibt's Kelly Reverb und Chad LeMond mit Keep On Running. Das ist auch ein Extended Mix. Duo aus Texas mit ein bisschen Funky Disco Vibes. Und Soana habe ich für euch mit Azar. Am Mikrofon ist der Florian. Servus.
Unser Ding.
Club Ding.
Yeah, I've slept underneath the northern lights, and I've walked the mighty Grand Channel.